Einerseits garantiert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschlands Religionsfreiheit und damit das Recht auf freie Wahl und Ausübung einer anerkannten Religion. Damit wird Religionen eine Entfaltungsmöglichkeit gegeben, auch im öffentlichen Raum der Demokratie, in der wir leben. Andererseits kann man es so sehen, dass durch die Trennung von Kirche und Staat Religion für viele überwiegend zur Privatsache wurde. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich dann aus christlicher Sicht vor allem die Frage, inwieweit sich Kirchen in die Politik einmischen dürfen oder gar sollen und welche Rolle sie in gesellschaftlichen Dialogen einzunehmen haben. Zudem stellt sich die Frage, welcher der unzähligen Medien sich beispielsweise die katholische Kirche jetzt im 21. Jahrhundert zu bedienen habe. Kirchliche Aufrufe zur Neuevangelisation und auch das Buch Mission Manifest, über das wir bereits mehrfach berichteten und welches ein Comeback der katholischen Kirche anstoßen möchte, stellen aktuelle Appelle und auch erste Ansätze in Buchform dar. Aus der bayerischen Landeshauptstadt München grüßt Sie jetzt Leon Bichler zum Kurs Null auf Radio Horeb. Die heutige Sendung steht unter dem Titel Der christliche Glaube in der Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts. Zu diesem Thema haben wir heute einen Sendungsgast eingeladen, der ein Fachmann auf diesem Gebiet ist und der diverse wissenschaftliche Publikationen im Bereich der Medienarbeit und der Homiletik, das heißt der Predigtwissenschaft, veröffentlicht hat. Als katholischer Priester und Prediger sowie als Sprecher in der ARD beim Wort zum Sonntag sieht er sich selbst vor die Frage gestellt, wie man heute noch vom Glauben sprechen kann. Sein Name ist Wolfgang Beck, er ist im Jahr 1974 geboren und er ist über all dies hinaus Lehrstuhlinhaber für Pastoraltheologie und Homiletik an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main sowie Leiter des Studienprogramms Medien. Ein besonders lesenswertes Buch unter seinen zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Feld von Medienarbeit und Homiletik ist von Professor Beck im Echter Verlag erschienen. Es trägt den Titel »Die katholische Kirche und die Medien – Einblick in ein spannungsreiches Verhältnis«. Die Buchinformationen erhalten Sie auch bei unserem Hörerservice sowie bei den Online-Informationen zu dieser Sendung. In der nächsten knappen Stunde werden wir unter anderem zwei Kurzvorträge von Professor Beck hören, nämlich einerseits zur politischen Predigt und andererseits zur Bedeutung der Kirche für gesellschaftliche Diskurse. Wir dürfen also äußerst gespannt sein. Und jetzt begrüße ich Sie, Herr Professor Beck, ganz herzlich bei uns in der Sendung. Grüß Gott und willkommen auf Radio Horeb. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung hier zum Gespräch auf Radio Horeb.
Professor Beck, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag unter dem Titel »Die politische Predigt«. Ihnen gehört das Wort.
Vielen Dank. Ich möchte Sie einladen, einen kleinen Ausflug mit mir zu unternehmen. Dieser kleine Ausflug führt in einen Sitzungssaal. Das klingt zunächst nicht sehr aufregend. In diesem Sitzungssaal, in den ich Sie mitnehmen möchte, sitzen Männer in Anzügen um einen rechteckigen Tisch. Soweit ist das vertraut von Nachrichtensendungen oder anderen Zeitungsberichten zum Beispiel. Der Sitzungssaal ist quasi das typische Machtzentrum, in dem sich lähmende Verhandlungen ereignen. Vielleicht Verhandlungen unter verschiedenen Parteien oder auch internationalen Gruppierungen. Bei diesem Sitzungssaal und der Runde der Männer, die da sitzen, gibt es die spezifischen Insignien einflussreicher Macher, etwa in Politik oder auch in Wirtschaft. Die Szene und dieser Ausflug wird in einem Bild mit dem Titel »The Sleepers« gezeigt. Und dieses Bild eröffnete im Jahr 2018 in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt die Ausstellung »Power to the People – Politische Kunst jetzt«, soweit der Titel. Das Bild der 1985 in Mailand geborenen Künstlerin Adelita Husni-Bey zeigt in realistischer Technik eine sehr surreal anmutende Situation. Denn alle Männer, die da in diesem Sitzungssaal am Tisch sitzen, hängen tief schlafend vornüber. Ihre Arme hängen schlaff zu Boden, die Stirn ist auf die Tischkante gelegt, sie sind absolut im Tiefschlaf. Diese tief schlafenden Anzugträger werden also zum Sinnbild einer tatenlosen, einer schlafenden Elite. Sie so schonungslos als Schlafende zu zeigen und zu entlarven, ist Teil eines künstlerischen Protestaktes, wenn man so will. Das Schlafen der Mächtigen wird zum Inbegriff einer ignoranten Tatenlosigkeit. Und die ist schwer auszuhalten. Es ist schwer auszuhalten, dass die, die etwas tun oder besprechen könnten, in sich zusammengesunken sind, eben tief schlafend. Diese Darstellung spiegelt allerdings eben auch etwas von der kirchlichen Erfahrung einer, wie ich sie nennen würde, tief schlafenden Theologie. Die Schlafenden symbolisieren gewissermaßen den Skandal einer Unberührbarkeit, der sich permanent ereignet. Nicht nur, aber eben auch in Theologie und Kirche. Wenn alle schlafen, ist das eigentlich ein politischer Skandal, ein stiller Skandal. Und es ist ein theologischer Skandal. Dieser Skandal ist still und schleichend. Er drückt sich auch aus in dem stillschreienden Skandal einer Kultur entkontextualisierter Predigtpraxis. Also wenn Theologie und Verkündigung des christlichen Glaubens so betrieben werden, als wären sie völlig unberührt von dem, was gesellschaftlich um uns herum als Kirche und Christen geschieht. Eben tief schlafend. Vor 2 Jahren schon hat der Journalist Peter Voss sein Unbehagen über bestimmte Predigten ausgedrückt. Er schrieb, als junger Mann sei er aus der Kirche ausgetreten. Ein Grund sei die einsetzende Politisierung der evangelischen Botschaft gewesen. Politisierende Prediger störten ihn auch dann, wenn er deren Ansichten eigentlich teilte, so Voss. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dieser Kritik und der Meinung von Peter Voss gerne zustimmen. Viele sagen, dass sie es nicht mögen, wenn in Gottesdiensten und in der Predigt zu sehr politisiert wird. Mag sein, dass der Stil mancher Predigten zu sehr einer parteipolitischen Linie nahe kommt, die dann eben kritisiert wird. Aber die Frage muss sich stellen, was wäre die Alternative? Eine Predigt, die sich von jedem gesellschaftlichen Kontext fernhält? Wäre das nicht eine schlafende und damit eine zu Recht auch skandalöse Option? Für uns als Christinnen und Christen wird es immer wieder darum gehen, die Botschaft von Jesus als dem Christus mit dem Leben in Bezug zu setzen, nicht beides voneinander zu separieren. Und unser menschliches Leben besteht ja nicht nur aus rein binnenkirchlichen oder spirituellen Fragestellungen. Der christliche Anspruch ist nun einmal, das ganze Leben in den Blick zu nehmen. Eine skandalös schlafende, also in sich versunkende, kontextfreie Predigtpraxis wäre deshalb aus meiner Sicht keine Option. Bischof Oscar Romero, der 1980 ermordet worden war, hatte es sehr pointiert ausgedrückt, als er sagte, ich zitiere, als prophetische Kirche können wir in einer derart ungerechten Welt nicht schweigen, so Romero. Es gibt einen Kontext, es gibt ein gesellschaftliches Umfeld, das kein Schweigen zulässt. Damit ist klar, dass Schweigen, genauso wie Reden, eine Tat ist, die das kollektive Leben mitgestaltet. Auch wer schläft, auch wer schweigt, gibt damit ein Statement. Es gibt also kein Agieren, das nicht öffentlich wäre, das nicht von anderen wahrgenommen und interpretiert würde. Das heißt auch, dass es nichts Privates oder Persönliches gibt, das nicht immer auch öffentlich wäre und damit für andere Menschen von Belang. Nun hat es in den zurückliegenden Monaten in Deutschland immer wieder heftige Diskussionen darum gegeben, wie politisch denn zum Beispiel kirchliche Predigten, insbesondere im Kontext von Gottesdiensten, sein dürfen oder sein sollen. Es gab etwa die Klage eines Berliner Journalisten über eine erlebte Weihnachtspredigt, die ihm vorkam, als gehöre sie eigentlich auf einen Parteitag. Natürlich sind diese Überlegungen und die Debatten dazu nicht ganz neu. Aber sie werden immer wieder neu geführt werden müssen, weil es gegenwärtig eben zu massiven Verschiebungen und Veränderungen im Verhältnis der Kirchen zur Gesellschaft kommt. Und damit liegt die Frage auf dem Tisch, welche Rolle den Kirchen im Gesamt gesellschaftlicher Prozesse eigentlich zukommt. Die Debatte um die Predigten als einer besonders exponierten Form der Verkündigung und religiösen Kommunikation ist daher auch angefragt, ob sie gesellschaftliche Diskurse zu aktuellen Themen mitgestalten und mitprägen kann. Wird Predigt, wird kirchliche und religiöse Kommunikation als ein Teil der öffentlichen, gesellschaftlichen Kommunikation verstanden? Auch andere gesellschaftliche Akteure unterliegen natürlich vergleichbaren Auseinandersetzungen, wie sich am Bedeutungsschwund von Redaktionen und von Journalismus in einer Kultur der Digitalität nachzeichnen lässt. Und wenn Politiker und Politikerinnen fundierte Diskussionen eher in Fernseh-Talkshows führen, während parlamentarische Debatten in ihrer Bedeutung lediglich noch zur Vergewisserung gegenüber der eigenen Anhängerschaft herabsinken, dann werden auch hier Verschiebungen sichtbar. Man muss sie nicht gut finden, aber ich glaube, man muss sie wahrnehmen. Und natürlich verlagern sich nicht nur Orte der Debatten, auch ihre Formen und ihre Stile verändern sich. So wird ein Auftreten in der Art, als habe ein Sprecher oder eine Sprecherin die Rolle, doktrinär ewige Wahrheiten in einem elitären Zugangsmonopol zu verkünden, natürlich in modernen, in demokratisch geprägten Gesellschaften längst nicht mehr akzeptiert. Solch ein doktrinäres Auftreten würde wohl Proteste hervorrufen, verständlicherweise. Das mögen manche bedauern, die einfach gerne mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen würden, wo es lang zu gehen hat. Aber die Überwindung solcher doktrinärer Kommunikationsmuster stellt sicherlich auch für die Kirchen einen großen Gewinn dar. Kirchen, insbesondere solche im Status der Körperschaft öffentlichen Rechts, betreiben als gesellschaftliche Größen und als Institutionen eine Mitgestaltung öffentlicher Diskurse. Dazu gibt es gerade in Deutschland eine besondere Geschichte und Kultur. Dieses Mitgestalten von Öffentlichkeit erfolgt bislang überwiegend auf dem Feld sozialethischer Debatten. Dazu dienen die Instrumentarien moderner Gesellschaften, wie etwa die Etablierung eigener Medienangebote, die Kooperation mit freien Medien oder auch der Kontakt zu politischen Akteuren und Akteurinnen. Aber natürlich auch die klassischen Predigtformate. Dass es dabei mit der veränderten gesellschaftlichen Rolle der großen Kirchen in der Postmoderne und einem überwiegend als säkular zu bestimmenden gesellschaftlichen Umfeld zu Verschiebungen und eben dem Verlust von Einflussmöglichkeiten kommt, ist längst unübersehbar. Neben der veränderten gesellschaftlichen Rolle der Kirchen in einem säkularen Umfeld haben auch die Kirchen selbst im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einer neuen Verhältnisbestimmung zur Gesellschaft gefunden. Nicht nur die Gesellschaft hat sich verändert, auch die Kirche selbst. Für die katholische Kirche lässt sich dies insbesondere natürlich für die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes im Gesamt des Zweiten Vatikanischen Konzils festmachen. Und in den Ansätzen für ein verändertes Medienverständnis dann in der Pastoralinstruktion mit dem Titel Communio et Progressio aus dem Jahr 1971. Aus dem Bemühen um möglichst ausgeprägte Einflussnahme entwickelt sich da nach und nach das Anliegen des gesellschaftlichen Dialogs unter den Vorzeichen eigener Lernbereitschaft. Gaudium et Spes 44 weist darauf hin, dass die katholische Kirche sich als Lernende versteht. Jüngere politische Debatten lassen sich als Felder solch einer veränderten Rolle der Kirchen analysieren. Dabei wäre es zu kurz gegriffen, lediglich von einer Erosion kirchlichen Einflusses oder dem direkten Verlust politischer Deutungshoheit zu sprechen. Vielmehr wird innerhalb der Debatten auch die Heterogenität innerkirchlicher und innertheologischer Positionen erkennbar, sowohl inter- wie auch intrakonfessionell. Hinzu kommt, dass sich gesellschaftliche und politische Debatten selbst in ihren Verläufen und Strukturen verändern, etwa durch Demokratisierungseffekte digitaler Medien. Kaum jemand würde etwa einfach so akzeptieren, wenn ein Papst oder ein Bischof auf den Tisch haut und sagt, wie das Leben nun zu organisieren ist. Gerade im Verständnis der Medienarbeit als zentraler Ort öffentlicher Debatten und politischer Diskurse kommt es auf kirchlicher Seite immer wieder allerdings zu Rückgriffen in Vormoderne, eben in indoktrinatorische Ansätze, in denen dann lediglich von einem transportierenden Verständnis der Medien ausgegangen wird. Die Wirkung der Medien selbst wird dann meist schnell unterschätzt. Einerseits ist also festzuhalten, dass es keinerlei Predigt gibt, die unpolitisch wäre. Auch die Predigt, die sich frei macht von gesellschaftlichen Kontexten oder dies zumindest vorgibt, wäre hochpolitisch. Als öffentliches Reden ist sie eben qua Definition immer auch politisch, aber natürlich damit nicht automatisch parteipolitisch. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Darüber hinaus wäre als Kennzeichen einer zeitgemäßen politischen Predigt zu bestimmen, dass sie ihren Zuhörerinnen nicht die persönliche Meinungsbildung abnimmt. In ihr maßen sich Prediger und Predigerinnen für ihre Privatmeinung eben keine Allgemeingültigkeit an. In ihr wird auch nicht die intellektuelle Unterforderung einer Gottesdienstgemeinde, etwa durch intransparente Reduktion von Komplexität oder durch die Deklaration eines bloßen Kulturpessimismus, als vermeintlich prophetische Rede betrieben. All das wäre nicht politische Predigt im eigentlichen Sinn. Seit wenigen Jahren wird verstärkt in gesellschaftlichen Debatten über die Rolle und die Entwicklung von Populismen diskutiert. Die lassen sich kaum einheitlich definieren. Es gibt eine breite Diskussion darüber. Aber es sind natürlich wichtige Debatten darum. Da bei Umfragen ein wenig die Ernüchterung aufgekommen ist, weil nachgewiesen wurde, dass auch Christinnen und Christen für populistische Politikansätze zu einem großen Teil empfänglich sind, lohnt sich der nähere Blick darauf. Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche imprägniert offensichtlich nicht einfach für diese populistischen Politikstile. Daneben gibt es aber auch Phänomene, die bislang auch in Theologie und Kirchen kaum problematisiert werden. Denn im Raum der Kirchen und insbesondere im Feld von Predigt gibt es auch Populismen, eben theologische Populismen. Die, meine ich, entstehen immer dann, wenn die präsentierte Position etwa als die einzige existierende präsentiert wird. Wenn die Heterogenität kirchlichen Lebens negiert wird. Theologische Populismen entstehen dann, wenn die Vielfalt der theologischen Entwicklungslinien ausgeblendet wird oder wenn Kontinuitäten behauptet werden, wo diese wissenschaftlich nicht nachweisbar sind. Wo sich ein Prediger oder eine Predigerin anmaßt, die biblische Vielfalt ganz unterschiedlicher biblischer Theologien zu nivellieren und zu behaupten, dass die Bibel nur aus einer Meinung besteht. Ich muss gestehen, ich wittere schon populistische Tendenzen, wenn jemand weiß, wie Gott ist und das einfach so meint, behaupten zu können. Das erscheint mir schnell ungehörig, bestenfalls naiv. Es ist aber, da es ziemlich häufig vorkommt und bislang sicherlich zu wenig problematisiert wird, auch ein Indiz dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Theologie nur eine geringe Prägekraft für die kirchliche Praxis entwickeln. Dieses problematische Feld theologischer Populismen im Bereich der Predigtkultur soll hier nur ein Hinweis darauf sein, dass es hier verschiedene Fragestellungen gibt, die eigentlich weitergehend bearbeitet werden müssten. Wichtig scheint mir dabei, dass ich als Zeitgenosse der jeweiligen Prediger und Predigerinnen, wie auch selbst als Prediger, nicht die Standards öffentlicher Debatten im 21. Jahrhundert unterschritten sehen möchte. Es gehört zur Ehrlichkeit und auch zur Redlichkeit einer Predigt, dass sie ordentlich vorbereitet ist, dass sie halbwegs auf dem Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse ist und keine fahrlässigen Reduktionen von Komplexität vornimmt. Wo dies etwa einer Sachfrage gegenüber dann unangemessen wäre. Das kann zur Folge haben, dass bestimmte Glaubens- oder auch Gesellschaftsfragen einfach nicht in einer Predigt aufgegriffen werden können, weil die eben nur einen sehr begrenzten Zeitrahmen aufweist. So schmerzlich es sein mag, aber die Komplexität mancher Themen lässt sich nicht in 8 Minuten unterbringen. Dann sind andere Kommunikationsformen zu suchen, die dazu eher in Frage kommen könnten. Die Prozesse, die hier anzustoßen sind, sind Suchprozesse, weil Gesellschaft aktuell immer wieder neu auszuhandeln, welche Form religiöser Kommunikation der eigenen Zeit, aber vor allem eben dem gesellschaftlichen Kontext gegenüber angemessen ist.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es im Kurs Null weiter mit unserer Sendung zum christlichen Glauben in der Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts. Nachdem wir im ersten Teil den Kurzvortrag zur politischen Predigt des Publizisten Professor Wolfgang Beck gehört haben, erläutert uns dieser jetzt die Bedeutung der Kirche für gesellschaftliche Diskurse. Herr Professor Beck, ich darf Sie bitten, mit Ihren weiteren Ausführungen zu beginnen.
Ich führe gerne weiter aus, was eben mit den Gedanken zur Predigt als Teil der öffentlichen Kommunikation angedacht worden ist. Im evangelischen Bereich haben die Theologen und EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber und Heinrich Bedford-Strom für die öffentliche Theologie und dann Johann Baptist Metz und Jürgen Moltmann für die neue politische Theologie wichtige Wegmarken gesetzt. Mit ihnen wird deutlich, dass die Mitgestaltung öffentlicher Diskurse in der Gesellschaft nicht nur Bestandteil einer Interessenvertretung des jeweiligen konfessionell bestimmten Bevölkerungsteils sein kann. Wäre dies die einzige Legitimation für die gesellschaftliche Mitsprache der Kirchen, verkämen sie zu einem Spiel religiöser Parallelwelten im Rückgriff auf den Ansatz des Soziologen Niklas Luhmann. Sie wären also eine bloße Facette des Lobbyismus. Die genannte öffentliche Theologie ist sozialethisch fundiert. Darin baut sie auf einem Verantwortungsbewusstsein der Theologie für die Gesamtgesellschaft auf. Es gibt natürlich immer wieder aktuelle gesellschaftliche Fragen, die sozialethisch zu diskutieren sind. Und denke nur an Fragen des Lebensschutzes in unterschiedlichen Phasen der Biografie. Deshalb zielt die öffentliche Theologie darauf ab, gesellschaftliche Diskurse aus theologischer und kirchlicher Perspektive mitzuprägen. Die neue politische Theologie ist im Feld der Systematik entstanden und fragt zunächst nach einer Grundhaltung der Wahrnehmung. Darin ist sie dem theologischen Dreischritt des Sehen, Urteilen, Handeln verbunden. Johann Baptist Metz spricht in einem Buchtitel von der Mystik der offenen Augen. Es geht also vor allem darum, die Notsituationen und das Leid von Opfern wahrzunehmen und eben auch an sich heranzulassen und dann eine Theologie auf der Basis dieser Wahrnehmung zu entwickeln. Mir scheint, dass aus beiden unterschiedlichen Ansätzen, eben der öffentlichen Theologie und der neuen politischen Theologie, eine Kombination wichtig und hilfreich wäre, also quasi eine geöffnete Theologie, die sich zunächst die Grundhaltung des Hörens und Wahrnehmens zu eigen macht, dann aber auch nicht den Schritt scheut, öffentliche Debatten kontrovers mitzugestalten. Der Theologe Dirk Ansorge weist dagegen auf, dass in einer trinitätstheologischen Vergewisserung als einem Ermöglichungsgrund der neuen politischen Theologie wesentliche Potenziale bereits zur Bearbeitung gegenwartsrelevanter Fragestellungen liegen, wie etwa die Gewaltpotenziale von Religion und auch ihrer Kompetenz, Ambiguitäten, also Vielschichtigkeiten gesellschaftlich sichtbar zu machen und zu bearbeiten. Dirk Ansorge sagt, Zitat, weil Christen aus der Mitte ihres Glaubens Differenz, Alterität und Pluralität wertschätzen, kann und muss ihr praktisches Engagement darauf abzielen, Differenzen zur Geltung zu bringen und Vielfalt zu ermöglichen, totalitären Ansprüchen hingegen entschlossen entgegenzutreten. Zitat Ende. Christliche Theologie, so verstanden, drängt also gerade in ihrem Kern dazu, sich von Gegenwartsfragen herausfordern zu lassen. Sie wird nie nur auf einen binnenkirchlichen Adressatenkreis ausgerichtet sein. Sie wird nie nur ausschließlich Katechismuswissen anbieten und bearbeiten. Sie wird sich allerdings auch nicht auf eine öffentliche Theologie derart beschränken können, gesellschaftliche Debatten und aktuelle sozialethische und moralische Diskussionen mitzugestalten, sondern sie wird sich ihrerseits als geöffnete Theologie im Sinne einer politisch sensiblen Theologie ihre Themen vorgeben lassen und gesellschaftliche Anfragen an kirchliche Eigenlogiken kommunizieren. Die Auswahl der Themen liegt also nie nur bei der Theologie oder bei kirchlichen Akteuren. Die Setzung von Themen ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine derart geöffnete Theologie gegenüber den Fragen, die ihr auch von außen angetragen werden, eine solche Theologie, in der die Gegenwart als sogenannter Locus Theologicus gewürdigt wird, baut auf einem offenen Denken auf, wie es etwa in der Auseinandersetzung mit Martin Heidegger bei dem Innsbrucker Pastoraltheologen Christian Bauer entwickelt wird. Im Rückgriff auch auf den Soziologen Michel de Certeau rekurriert auch Ulrich Engel, ein Dominikaner aus Berlin, in der Bestimmung von politischer Theologie in der Gegenwart auf das metaphorische Verständnis des allwissenden Beobachters, wie er es nennt, und stellt ihm alternativ den Fußgänger gegenüber. Der Theologe oder die Theologin als Fußgänger. Ein Bild, das eben in der Soziologie gerne verwandt wird, auch bei Armin Nasehi beispielsweise. Damit erhält die Öffentlichkeit als ein für moderne Gesellschaften zentraler Ort von Debatten und zunehmend als kritische Instanz gegenüber Institutionen das Potenzial einer alternativkirchenkonstitutiven Funktion. Die Öffentlichkeit ist für eine Kirche auf der Basis eines offenen Denkens und einer geöffneten Theologie eben nie nur das Feld, in dem sich kirchliche Verkündigung realisiert. Öffentlichkeit ist nie nur eine Adressatin von Neuevangelisierung und Predigt. Öffentlichkeit ist dann auch nicht nur das von manchen als bedrohlich empfundene Feld, das kirchliche Facetten ans Licht der kritischen Anfragen zerrt und gegenüber dem ein Ressentiment aufzubauen oder abzusichern wäre. Häufig kommt es oft zu dieser Reduzierung. Positiv verstanden wäre Öffentlichkeit dann vielmehr das Feld, auf dem die Überschneidungen des Volkes Gottes mit den Zeitgenossinnen sichtbar werden, auf dem sich die Eindeutigkeiten auch konfessioneller Identitätsgrenzen perforieren, durchlässig werden und den Rest ihrer Akzeptanz möglicherweise verlieren. Öffentlichkeit ist also dann längst nicht mehr nur das passive Betätigungsfeld kirchlicher Belehrungen, sondern im Gegenteil die Produzentin von Beobachtungen, von Anfragen und Impulsen, die in Richtung der Kirchen formuliert werden. Solch ein positives Verständnis von Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Debatten wäre weiter zu etablieren, meine ich, gerade weil es immer wieder Beobachtungen gibt, dass gegenüber Gesellschaft und Öffentlichkeit in kirchlichen Kreisen Ressentiments gepflegt werden. Solche Anfragen und Themensetzungen und Impulse aus der Gesellschaft an die Theologie und auch an kirchliche Akteure geben also den Kirchen Themen vor, stellen unbequeme Fragen an die nicht unerheblichen Reste vormoderner Intransparenz zum Beispiel oder den der eigenen Theologie unangemessenen Zulassungsdiskurse. Kurzum, die Öffentlichkeit treibt die Kirchen auch ein wenig an. Die Öffentlichkeit treibt dazu an, den Weg in und in der Moderne an der Seite von Menschen mitzugehen, die ihre Zeitgenossen sind. Damit sie diese Funktion erfüllen kann, braucht es die genannte öffentliche Theologie oder besser geöffnete Theologie, die sich nicht im bloßen gesellschaftlichen Kontrast konstituiert, sondern die sich solidarisch auf die Themen der Zeitgenossen und Zeitgenossinnen einzulassen bereit ist. Vielleicht mit dem Risiko, nicht in allen Fragen immer schon eine Antwort parat zu haben. Vielleicht mit dem Risiko, gemeinsam mit den Zeitgenossen erst nach Lösungen zu suchen und Antworten zu finden. Solch eine geöffnete Theologie ist Grundlage einer zeitgemäßen politischen Predigt. Dabei werden eben nicht Antworten von vornherein vorgegeben, sondern sie werden miteinander errungen. Und es ist das Merkmal der Moderne und ihrer gesellschaftlichen Diskurse, dass die Autorität damit zunimmt und nicht geschwächt wird. Dabei Fragestellungen aufzugreifen und in diesen Fragestellungen Evangelium und menschliche Existenz miteinander in Beziehung zu setzen, ist gemeinsamer Auftrag, nicht nur von Theologen und Theologinnen, sondern aller Christen. Es bedeutet nämlich, der christlichen Botschaft und den Texten der Bibel, der Botschaft Jesu Christi in der Reich-Gottes-Botschaft, Relevanz nachzuweisen und Relevanz zu geben. Es ist die Offenheit für die Themensetzungen der Gesellschaft und die Bereitschaft, das eigene der Botschaft und des Glaubens dem auszusetzen.
Herz über Kopf, lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es im Kurs Null weiter mit unserer Sendung zum christlichen Glauben in der Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts. Nachdem wir bisher die Kurzvorträge zur politischen Predigt sowie zur Bedeutung der Kirche für gesellschaftliche Diskurse von dem Publizisten Professor Wolfgang Beck gehört haben, unterhalten wir uns jetzt noch näher zu diesen Themen. Herr Professor Beck, bevor wir uns noch weiter über das Verhältnis von Christentum oder von Religion breiter gesprochen und Politik unterhalten, ganz grundlegend, wenn man jetzt mal in die Bibel schaut und dort auch Jesus unter die Lupe nimmt. Jesus Christus war ja, wie viele ihm versucht haben zu unterstellen, trotz allem kein Zelot, also kein Eiferer für die Befreiung von den Römern und insofern nicht politisch. Inwiefern war er denn dann doch politisch, wenn Sie jetzt sagen, Christentum, das sich ja auf Jesus begründet, ist politisch per se?
Also ich würde natürlich widersprechen, weil das Auftreten Jesu, so wie es uns in den Evangelien dargestellt wird, sehr wohl eine politische Brisanz birgt, schon insofern, als Jesus als der gezeichnet wird und dargestellt wird, der sich betreffen lässt vom Schicksal und von der Lebenssituation von Menschen, denen er begegnet. Ja. Das ist ein erstes Merkmal von politischer Brisanz eigentlich, dass Jesus nicht einer ist, der in der Zurückgezogenheit der Wüste bleibt, sondern der eben durch Galiläa zieht und ist dort Situationen sucht, in denen er konkreten Menschen mit ganz persönlichen Schicksalen begegnet. Er ist also nicht der Abgehobene, er ist nicht der Eremit, er ist auch nicht der Prediger in der Wüste wie Johannes der Täufer, sondern der durch Galiläa zieht, nur zunächst einmal. Und das hat natürlich eine große politische Brisanz, auch wenn sie nicht sozusagen in den Kategorien einer Machtelite definiert werden kann, wie sie durch die Römer in der Zeit Jesu verkörpert wird. Aber politisch ist sein Auftreten natürlich sehr stark, indem er sich den gesellschaftlich Marginalisierten zuwendet, den Frauen, die am Rand stehen, zuwendet, den Sündern zuwendet. Also diesen Menschen mit der Zuwendung dann eben auch Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist natürlich ein Vorgehen und ein Akt, der öffentliche Wirkung hat.
Also würden Sie sagen, der politische Auftrag der Christen konzentriert sich hauptsächlich auf die Option für die Armen?
Nein, er beschränkt sich nicht darauf, aber das ist natürlich ein ganz markantes, wichtiges Element einmal des Auftretens Jesu und dessen, was in den Evangelien als Reich Gottes mit dem Auftreten Jesu beginnt, dass eine Realität sichtbar und für Menschen erlebbar, erfahrbar wird, in der andere Logiken gelten, als die Menschen es bis dahin gewohnt sind. Das hat dann nicht nur einzelne Aspekte, sondern das hat natürlich auch kollektive Aspekte und Effekte. Also die Begründung des Zwölferkreises um Jesus in Anlehnung an die 12 Stämme Israels ist natürlich auch ein öffentliches Signal für die Menschen, die das in der Zeit Jesu interpretieren können. Damit ist angedeutet, dieses Auftreten Jesu hat Bedeutung für alle, die dafür offen sind. Und von größerer Tragweite kann das für einen Menschen in der Zeit Jesu kaum sein, der in der jüdischen Tradition lebt.
Herr Professor Beck, Sie haben im ersten Vortragsteil von der politischen Predigt gesprochen. Steuert denn eine politische Predigt im Letzten nicht auf ein politisch erfolgreiches Christentum hin, bei dem dann wieder zu befürchten ist, dass es politische Macht ausnutzt, wie es eben teilweise auch vor der Säkularisierung, also der Trennung von Kirche und Staat, war?
Genau, da müssten wir jetzt miteinander aushandeln und definieren, was wir beide mit politisch meinen und mit einem politischen Christentum. Wenn damit gemeint wäre, dass das Christentum in der Verfasstheit der Kirchen zu einem gesellschaftlichen Player wird, der Macht ausüben kann, wäre das sozusagen das Gegenteil dessen, was ich vertreten würde. Ein politisches Christentum, wie ich es ja vertreten würde oder definieren würde, geht eher vom Gegenteil aus, nämlich davon, dass es seine Mitmenschen in die Lage bringt, Verantwortung für das Miteinander und für die Gesellschaft zu übernehmen und sich selbst als Institution der Kirche etwa möglichst weitgehend zurücknimmt. Also auf den Erwerb von Machtpositionen, auf das Anstreben von Machtpositionen zum Beispiel gerade verzichtet. Deswegen, so lästig es manchen sein mag, finde ich, ist es eine großartige Tradition der jüngeren Geschichte in der katholischen Kirche, dass zum Beispiel kirchliche Amtsträger keine politischen Mandate übernehmen und sich damit freiwillig auch zurückhalten und begrenzen lassen, um deutlich zu machen, nein, wir fördern die Teile der Gesellschaft und die Vertreter und Vertreterinnen, die diese Aufgabe dann übernehmen, und wir nehmen hier eine eindeutige Selbstbeschränkung vor.
Herr Professor Beck, Sie haben gesagt, dass die katholische Kirche sich als Lernende verstehe, gemäß Gaudium et Spes. Sie haben ja das Buch geschrieben, Die katholische Kirche und die Medien, Einblick in ein spannungsreiches Verhältnis, erschienen beim Echter Verlag. Was kann denn dann nach Ihrer Analyse die Kirche in der Kommunikation, gerade auch mit den digitalen Medien, noch lernen?
Also natürlich haben sich nicht nur die Medien, sagen wir mal, in den letzten 150 Jahren ganz massiv gewandelt, sondern natürlich die Gesamtgesellschaft und so auch die Kirchen. Was ich ganz auffallend finde, ist eigentlich in diesen kirchlichen Entwicklungen, die sich so zeigen und nachzeichnen lassen, dass es doch auffallend häufig immer wieder ein Verständnis von Medien gibt, die als bloße Transportmittel benutzt werden. Nun braucht es nicht viel, um zu sehen, dass eigentlich alles als Medium benutzt werden kann, was Menschen zur Kommunikation verhilft. Aber trotzdem gibt es immer wieder so eine etwas reduzierte Verständnisweise von Medien als Transportmittel, mit denen das vermeintlich Eigentliche, sagen wir mal, der christlichen Botschaft dann zu den Menschen, zu den Zeitgenossen transportiert werden soll. Das entspricht eigentlich nicht wirklich einem differenzierten Medienverständnis, und es funktioniert schon gar nicht in einem Umfeld digitaler Medien oder Social Media. Denn da wird eigentlich unübersehbar, dass Medien vor allem immer auch Möglichkeiten sind, um Beziehungen zu gestalten. Ja. Sie haben in der Diskussion um Medien ganz häufig den Vorwurf, dass manches gerade in den Social Media oberflächlich sei und deswegen nicht zum Eigentlichen, zum Beispiel eben zu den christlichen Glaubensinhalten führe. Dieser Vorwurf der Oberflächlichkeit, der ist, glaube ich, unangemessen, weil er nicht ernst nimmt, dass das Benutzen dieser Medien vor allem eben der Beziehungspflege dient. Und wenn wir das übertragen auf unsere menschliche Sprache, auch unsere menschliche Sprache ist ein Medium, aber nicht alles, was wir sagen, ist deswegen schon von Tiefsinn geprägt, sondern es gibt auch die hohe Kunst des Smalltalk. Es gibt Beiläufiges, was vielleicht inhaltlich keinen besonderen Tiefsinn hat, aber doch für die Beziehungspflege unter den Menschen von elementarer Bedeutung ist. Und die Würdigung auch von digitalen Medien als Möglichkeit, Beziehungen zu gestalten, diese Möglichkeit ist, glaube ich, im Raum von Kirche und Theologie noch zu wenig gewürdigt. Gerade für uns als Christen kommt es immer wieder darauf an, nach zeitgemäßen Formen auch des Zusammenlebens zu suchen, wie Menschen miteinander in Kontakt sind, auch ihr Zusammenleben gestalten. Und dafür ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass über Medien auch Beziehungen gepflegt werden. Denken Sie nur an Großeltern, die eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Enkeln pflegen und da ein wichtiges Element finden, um über die aktuellen Themen ihrer Enkel auf dem Laufenden zu bleiben. Wer wollte den Großeltern, die hier den Wert einer WhatsApp-Gruppe zu schätzen gelernt haben, sagen, dass das nun oberflächlich sei? Auf die Idee käme wahrscheinlich niemand. Und so wird sichtbar, dass das ein wichtiger Baustein sein kann, innerhalb menschlicher Kommunikationsprozesse als Beziehungspflege. Spricht auch von phatischer Kommunikation, bei der Menschen einfach locker, lose miteinander in Kontakt bleiben, aber sich eben auch vergewissern, von den anderen gesehen zu werden.
Sie sagten, Medien seien also häufig nur als Transportiervehikel von Informationen gesehen worden von der Kirche. Was gibt es denn aber dann noch für Möglichkeiten in den Medien für die Kirche? Sie haben jetzt schon das Verständnis geschildert, dass Medien eben auch als Mittel zur Beziehungspflege gesehen werden können. Das gilt vermutlich eher für den privaten Bereich. Wie kann denn Kirche davon lernen? Wie kann denn Kirche vielleicht auch diese neue digitale Umwelt begreifen lernen, nutzen lernen als Mittel zur Beziehungspflege mit ihren Gläubigen? Reicht es da, wenn der Papst dann auch twittert? Oder was ist da dann nötig?
Ich scheue mich schon ein bisschen davor, diese digitalen Medien als neu zu bezeichnen, denn neu sind sie ja schon längst nicht mehr. Das wirkt schnell ein bisschen kurios. Sie sind fest etabliert und die übergroße Mehrheit, gerade der bundesdeutschen Bevölkerung, kann sich etwa ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. Gibt es interessante Befragungen zu. Also so neu ist das nicht mehr. Es gibt natürlich markante Strukturphänomene innerhalb digitaler Medien, die uns Menschen prägen, wenn wir diese Medien selbstverständlich nutzen. Positive wie negative Effekte, das ist wie bei allen Dingen im Leben. Und zu den Positiven gehört etwa, dass es eine Kultur des Mitredens gibt, eine Kultur der Partizipation. Das wird gerade in den Social Media sichtbar, dass ich als Nutzer dieser Formate eigentlich immer die Möglichkeit habe, mich aktiv zu beteiligen und sei es nur innerhalb des Rahmens einen erhobenen Daumen oder ein Smiley irgendwo unterzubringen und mein Wohlwollen gegenüber einem anderen Statement auszudrücken. Das heißt, ich habe immer die Einladung, mich zu beteiligen und möglicherweise auch weitergehend in einen Diskurs einzusteigen. Diese dialogische Ausrichtung digitaler Medien scheint mir etwas Positives zu sein, was auch kirchliche Kommunikation und kirchliche Verkündigung noch viel mehr prägen könnte, als sie das bislang tut. Das hieße, dass diese kirchliche Kommunikation eben nicht nur etwas anbietet, was bereits vorliegt. Ja, sei es als Glaubenstradition, sei es als spiritueller Schatz, sondern dass dialogisch mit anderen Menschen Themen ausgehandelt werden und diskutiert werden. Und in diese Aushandlungsprozesse können natürlich die Traditionsschätze gut mit eingebracht werden. Aber kann sozusagen von kirchlicher Position aus nicht erwarten, dass ich die lediglich anbieten muss, sondern ich muss sie zur Diskussion stellen. Und das kann manchmal auch schmerzlich sein, weil vielleicht gerade in den Social Media dann Dinge intensiv debattiert und diskutiert werden, von denen kirchliche Vertreter und Theologen meinten, dass sie sozusagen den Diskussionen entzogen sein müssten, weil sie so eine überwältigende Tradition darstellen oder so einen Nimbus des Heiligen für sich in Anspruch nehmen können. Solche Mechanismen werden natürlich in den Social Media nicht akzeptiert oder nicht bedient, sodass eigentlich alles auch diskutiert wird. Das muss aber keine Gefahr darstellen. Im Gegenteil, ich glaube, dass es kirchlicher, christlicher und auch eben gerade katholischer Theologie sehr gut tut, wenn sie sich solchen Diskussionsprozessen aussetzt.
Herr Professor Beck, Sie haben in Ihrem Vortrag mit dem Titel Die Bedeutung der Kirche für gesellschaftliche Diskurse auch geschildert, dass die Behauptungen von verschiedenen Personen zu wissen, wie Gott sei, auch Ergebnis von geringer Prägekraft der wissenschaftlichen Theologie sei. Inwiefern könnte denn Theologie helfen, zu erkennen, dass man eben doch nicht so genau weiß, wie Gott im Letzten ist?
Also das gehört zu den wichtigsten Einsichten, sage ich mal, in der Theologiegeschichte, dass die Unähnlichkeit Gottes mit jedem Wort, das man zu ihm vornimmt, größer wird. Das heißt, die Bescheidenheit ist eigentlich der Theologie immer von vornherein eingeschrieben. Die Bescheidenheit im Wissen darum, dass das, was sie auszusagen hat, ihrem eigenen Gegenstand nicht gerecht wird, weil dieser Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, letztlich Gott, der wissenschaftlichen Untersuchung natürlich immer entzogen bleibt. Sie kann sich dem annähern, aber sie muss das mit dem Wissen tun, dass alle Annäherungsversuche doch nur sehr bescheiden ausfallen können. Diese der Theologie immanente, eingeschriebene Bescheidenheit ist ein hoher Wert, glaube ich. Und an den gilt es natürlich immer zu erinnern und den wieder ins Bewusstsein zu heben, gerade dann, wenn es Phasen gibt, in denen vielleicht zu leichtgängig, zu verwegen auch Aussagen über Gott vorgenommen werden, wo vielleicht auch Zeitgenossen dann sagen, ja, woher wissen die das denn alles so genau? Ist das nicht eine zu weitgehende Aussage? Also dieser Aspekt der Bescheidenheit, letztlich ein wichtiges Element der negativen Theologie, ist wirklich konstitutiv, glaube ich, für Theologie im 21. Jahrhundert. Daneben sind wir als Christen natürlich trotzdem vor der Aufgabe, dass wir von Gott sprechen müssen. Und das ist jetzt das Paradox. Wir können nie angemessen von Gott sprechen und müssen es trotzdem versuchen. Und müssen uns sozusagen auf ein Wagnis einlassen, dass wir permanent den Mund zu voll nehmen. Und das macht sozusagen Theologie so spannend. Es ist allerdings ja ein Risiko, dass es auch in anderen Lebenssituationen gibt, nicht nur in der Rede von Gott. Die Dichterin Hilde Dumin hat das mal sehr schön ausgedrückt. Die hat mal gesagt, dass alle, die als Dichter oder als Kreative zu schreiben beginnen, so einen dreifachen Mut haben, auch an sich selbst, an der eigenen Identität zu arbeiten, sich auszusetzen und auch an die Erreichbarkeit des Gegenübers und der Zuhörer zu glauben. Also es braucht immer Mut, sozusagen den Mund aufzumachen und etwas zu sagen, wo es leichter wäre, anderen den Vortritt zu lassen oder einfach den Mund zu halten. Aber den Mund zu halten, damit kämen wir wieder zu diesem Bild einer schweigenden Theologie, ist eben angesichts der Not vieler Menschen in dieser Welt und auch angesichts des Verkündigungsauftrags, den es biblisch von Jesus an die Jünger gibt, keine Option. Ja, wir sind dazu gerufen, Zeugnis abzulegen von unserem Glauben und uns berühren zu lassen von der Not von Menschen. Deswegen ist ein Schweigen nie eine christliche Option.
Herr Professor Beck, Mediengestaltung im kirchlichen Dunstkreis wird ja oft als handwerklich zu schlecht kritisiert, vor allem auch im Video- und TV-Bereich. Es gibt aber auch Initiativen, die versuchen, mit aufwendigen Produktionen dem entgegenzuwirken. So auch die sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern bekannte Filmproduktion von Catholics Come Home, also zu Deutsch Katholiken kommt nach Hause. Man kann das auch auf YouTube nachsehen, da gibt es Videos von diesen. Diese Initiative versucht, das Schöne und Gute an katholischer Kirche und dem katholischen Glauben stark in den Mittelpunkt zu stellen. Professor Beck, sehen Sie solch eine Medienarbeit als eine gebotene Möglichkeit, die Kirche und kirchliche Themen medial ansprechend zu vermitteln, oder sehen Sie darin gar eine Anbiederung an den Zeitgeist und eine unangebrachte Kirchen-PR?
Also ich freue mich über alle kirchliche Medienarbeit, die sich um Professionalität bemüht. Das freut mich schon deshalb, weil es natürlich die anderen Beispiele auch gibt, wo es eher eine gut gemeinte Naivität gibt oder einfach eine Unprofessionalität gibt. Da gibt es Beispiele, die wahrscheinlich jeder irgendwie aufzählen kann aus dem eigenen Umfeld oder dem eigenen Erleben, wo man sagt, das schadet dann auch eher, wenn Dinge ganz unprofessionell erfolgen. Es gibt aber auch eine trügerische Professionalität, die sozusagen kirchliche Verkündigung verwechselt mit Kirchenmarketing. Ja, und das ist natürlich ein massiver Unterschied. Der Auftrag Jesu, in die Welt zu gehen und das Reich Gottes zu predigen, ist eben ein anderer, als Kirchenmarketing zu betreiben. Beim Kirchenmarketing, würde ich sagen, besteht immer die erkennbare Tendenz, dass die Kirche sich zu wichtig nimmt oder versucht, Menschen davon zu überzeugen, wie attraktiv sie selbst ist. Aber wir haben als Theologen, wir haben als Kirchenvertreter nicht sozusagen die Kirche nach vorne zu stellen, sondern die Kirche ist ein Instrument, um Jesus als den Christus vorzustellen und die Botschaft des Evangeliums den Menschen nahezubringen. Kirche ist also immer sozusagen in der zweiten Reihe. Und daraus ergibt sich ein Korrektiv, wenn manche Ansätze zu sehr darauf abzielen, Werbung zu machen und Kirche auch in einer etwas unkritischen Weise dann nur von ihrer glänzenden Seite zu zeigen. Ich glaube, dass das sowieso uns niemand abnimmt in Zeiten, in denen wir doch eine ganze Reihe von Skandalen in der Kirche haben und doch eher der Eindruck entsteht, dass die Katholiken katholische Kirche ein gesellschaftlicher Player ist, wo es viele Probleme gibt, da sich ausschließlich darauf zu beschränken, die positiven Facetten kirchlichen Lebens herauszustellen, scheint mir wenig glaubwürdig und insofern dann auch schon wieder wenig professionell. Ich würde mir wünschen, dass auch da dialogisch vorgegangen wird und Positives wie Negatives gleichermaßen vorgestellt wird und Menschen zugetraut wird, dass sie sich eigene Meinungen bilden. Und das wäre das Gegenteil eines Kirchenmarketings, das Kirche etwas zu glänzend darstellt. Dieser Versuchung haben übrigens die Evangelisten grandios widerstanden. Nicht? Die haben den Kreis der 12 um Jesus nicht glänzender dargestellt als nötig, sondern mit all ihren Schwächen. Und das ist ein Maßstab, der für kirchliche Verkündigung, glaube ich, immer gut ist.
Also abschließend ein Appell an authentische und dialogische kirchliche Medienarbeit.
Genau. Also dialogisch sich um Austausch zu bemühen mit den Zeitgenossen, Dinge zu diskutieren und ehrlich mit dem umzugehen, was wir als Kirche zu haben, mit dem, was wir als Schatz unserer Tradition, gerade auch der biblischen Tradition, mit uns tragen, aber auch ehrlich mit dem umzugehen, was erbärmlich und schwach ist in unserer Tradition und was zu Recht bei unseren Zeitgenossen für Stirnrunzeln und Unverständnis sorgt. Auch das offen zu benennen, da sich drumherum zu drücken, ist immer ein Zeichen von Schwäche.
Mit diesen Gedanken kommt der Kurs Null auf Radio Horeb für heute zu seinem Ende und wir danken allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Spenden, wodurch sie unsere Sendungen erst ermöglichen. Ganz besonders bedanke ich mich auch bei Ihnen, Herr Professor Beck, für die Gestaltung dieser Sendung und für Ihre Zeit.
Gerne, es hat mir Spaß gemacht.
Jeder mit Interesse an einer CD von dieser Sendung kann diese gerne ab Montag bei unserem CD-Bestellservice ordern unter der Rufnummer 08328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine kleine Spende sehr freuen würden. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen, entweder auf horeb.org oder in der Radio Horeb App und natürlich auch im Skill von Alexa. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem nachfolgenden Programm auf Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.